Herzlichen Dank.
Die Worte der Liebe, die heute an uns adressiert sind, wie ihr so schön gesungen habt, vorbereitend zur Predigt, gehören eigentlich über diesen Sonntag als Überschrift und sie werden viel zu schön, als dass man sie um dieses Singet dem Herrn ein neues Lied willen unter den Tisch fallen lassen sollte. Es ist der berühmte Heilandsruf unseres Herrn aus Matthäus Kapitel 11, den ich uns vorlesen möchte. Da heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, liebe Sängerinnen und Sänger, wenn man einen biblischen Text auslegen möchte, dann gibt es zunächst zwei große Fragen zu beantworten. Die erste ist, was steht da überhaupt geschrieben? Und die zweite, was steht da nicht geschrieben? Die erste Frage ist manchmal sehr schwierig zu beantworten, denn wir leben ja nun zu völlig anderen Zeiten und an erkennbar anderen Orten als denen, in die hinein diese Worte gesprochen worden sind. Und dazu natürlich auch noch in einer anderen Sprache mit völlig anderen Symbolbildern, anderen Vorstellungswelten. Die sind so unterschieden, dass man sich das manchmal gar nicht recht so vorstellen kann. Wer sich da zu leicht macht, der landet in Sackgassen und predigt dann sehr schnell etwas, was Gottes Wort überhaupt nicht sagen möchte, was er vorher, wo er es herausgelesen hat, erstmal reingelesen hat und etwas Sinnloseres als eine Predigt, die an Gottes Wort vorbeigeht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die zweite Frage, und die ist eine Frage, die erfahrene Christen und Christinnen sich immer wieder stellen müssen, ist, was steht hier denn nicht geschrieben? Gerade für uns altgediente Christen ist diese Frage wichtig, denn bei uns schwingen natürlich immer sehr persönliche Erfahrungen, manchmal Jahre, Jahrzehnte, alte Vorstellungen mit und Bilder mit diesen biblischen Worten. Das macht sie lebendig, kann sehr wertvoll sein, kann aber auch ungeheuer irritieren. Denn es kann uns auch den Blick auf das verstellen, was Gottes Wort uns eigentlich sagen möchte. Bestes Beispiel, oft genannt, ist diese berühmte Weihnachtsgeschichte. In uns lebt da immer so eine Vorstellung von einem glatzköpfigen Wirt, der das arme Ehepaar da, das auf Esel und Ochse herbeigeritten kommt, vertreibt in einen einsamen Stall. Leichter Schnee ist zu finden, ein Loch ist im Stall und da gucken dann der Stern von Bethlehem durch und die Engel, die Hirten kommen vorbei, die Engel singen und dann kommen noch so drei Könige, Melchior, Balthasar und Kaspar, ne? Und von dem Ganzen steht in der Bibel nichts. Das ist für immer wieder überraschend, aber ich habe festgestellt, dass auch diese liebgewordenen Vorurteile erbittert verteidigt werden können von denen, die davon ungern loslassen, obwohl sie sich gerne bibeltreu nennen und obwohl sie eigentlich angeblich nichts für wichtiger halten als das wahre, klare Wort. Aber wir sind Menschen, auch in diesen Zusammenhängen, und sich zu trennen von etwas, was er lange begleitet hat, das fällt nicht so mancher Hausfrau schwer, die dann gerne sammelt und hortet. Es gibt auch Hausmänner, die das gerne tun, habe ich mir sagen lassen. Sondern auch Menschen, die sich manchmal auch von liebgewordenen geistlichen Bildern verabschieden müssen, die eigentlich weniger sind als das, was Gottes Wort uns schenken möchte. Und das kann auch für diesen Heilandsruf gelten, den wir gerade hörten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich glaube, ein Tröstlicheres als das ist nirgends gesagt worden. Gerade auch für die, die meinen, sie müssten ihre Lebensprobleme erst selbst lösen, bevor sie unter Gottes Angesicht treten könnten. Ich kenne Menschen, die glauben, erst wenn ich das alles erledigt habe, dann darf ich mich dem Herrn nahen. Nein, das ist nicht so. Weil du mühselig und beladen bist, weil du den Herrn brauchst, Und nicht, weil du ihn jetzt nicht mehr brauchst, darfst du in seine Gegenwart. Ungeheuer tröstlich. Du darfst zu ihm so kommen, wie du bist. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, aber du darfst so kommen. Und die Munteren, die Fröhlichen, die scheinbar unbelastet durchs Leben eher hüpfen als kriechen, auch die sind natürlich bei Jesus herzlich willkommen. Aber, und das muss man sagen, den anderen, den Beladenen, den Mühseligen, ist er spürbarer. Kennst du auch, 4 Wochen Urlaub am Strand, Korfu, wo auch immer. Griechenland vielleicht nicht so eine Empfehlung zurzeit. Egal, am Nordseestrand. Die können sehr wohl verlaufen, ohne dass du auch nur irgendetwas mit deinem Herrn erlebst, außer dem, was man so vielleicht vormittags oder morgen als stille Zeit manchmal auch aus Routine macht. Ein paar Tage unter schlimmsten Umständen im Krankenhaus, die ich dir nicht wünsche, aber da wirst du wissen, der Herr, du brauchst ihn viel mehr und du spürst ihn auch viel näher. Das ist so eingerichtet und ist erfahrbar, wenn du Gottes Kind bist. Die Worte allerdings, die unserem Heilandsruf direkt folgen, können irritieren. Nehmt auf euch mein Joch. Also doch wieder Belastungen und Mühen. Nun diesmal nicht vom Leben selbst auferlegt, sondern von Jesus. Neues, ja, das eine durch das andere, Beschwerliche abgelöst. Ja, wer denkt bei Joch nicht unwillkürlich an die Bilder? Ja, schwere Ochsen, die mühselige Pflüge durch Äcker oder auch Reisfelder ziehen. Vielleicht denken wir auch an orientalische Wasserträger aus früheren Zeiten, die ihre Lasten unter dem Joche stöhnen, schleppen. Wir denken bestimmt an solche Bilder. Die Zuhörer Jesu, die diese Worte zuerst hören, denken daran bestimmt nicht. Denn die wussten etwas, was wir nicht mehr wissen. Denn bei diesem Joch hier handelt es sich um einen rabbinischen Fachausdruck, dessen Bedeutung und dessen tiefere Bedeutung uns nicht mehr nahe sein kann. Schriftgelehrte und Rabbiner und Jesus mit seinen Jüngern wurde ja als ein solcher angesehen. Die verkündeten ja nicht irgendwelche Sonderlehren oder eigene Früchtchen, sondern ihre Aufgabe war es, das Gesetzeswerk Gottes, die Lehren und Gebote Gottes auszulegen und in das Alltagsleben der Menschen hinein auszulegen. Die Frage, was steht beschrieben, was bedeutet das, dass du nicht arbeiten sollst am Sabbattage, dass du ihn heiligen sollst? Und da fragt man einen Schriftgelehrten, sozusagen einen ja, religiösen Rechtsanwalt, so kann man sich das vorstellen, der so erklärte, aha, so und so ist das gemeint, so musst du das verstehen. Und darum geht es bei der ganzen Geschichte. Was bedeutet es, wenn geschrieben steht, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst? Dieses Wort, das Jesus die Zusammenfassung des Gesetzes nennt, entstammt übrigens dem Alten Testament. Und die Frage, was haben die ungezählten Gebote der Bibel heute zu benennen, zu besagen, für mich, das musste übersetzt werden. Und die Rabbinen erfanden da nicht das Rad jedes Mal neu, sondern orientierten sich zur Zeit Jesu, etwa an einem Rabbiner namens Hillel oder einem Schamai. Der eine war, wir würden heute sagen, vielleicht liberaler, der andere strenger in der Gesetzesauslegung. Das gab es damals auch schon, genau wie heute und zu allen Zeiten. Und hier, jetzt gibt es eine Besonderheit, nämlich dieses Gesetzesauslegungssystem, sage ich einmal, dieses Lehrers, eines theologischen Lehrers, wurde sein Joch genannt. Das ist der Fachausdruck für die systematisch-theologische Bedingtheit dieses Lehrers. Und dieses Joch galt es auf sich zu nehmen, wenn man in dem Duktus der Lehren dieses hochgeschätzten Lehrers bleiben wollte. Und wenn irgendein Adept, irgendein Jünger eines theologischen Lehrers gar nicht in diesem Geiste redete oder dachte, dann wurde er belehrt, du hast das Gesetz aufgelöst. Ja? Und wenn Jesus sagt, ich habe das Gesetz, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen, dann bezieht er sich genau auf den Zusammenhang hier, wenn nämlich sozusagen ein Lehrer, ein theologischer Lehrer von einem Jünger sehr angetan war, dann hieß das Lob, du hast das ganze Gesetz erfüllt. Das ist der Hintergrund, der uns vielleicht exotisch klingt, aber der den Zuhörern Jesu sehr, sehr nahe ist. Und wenn wir unter diesem Gesichtspunkt mal Matthäus 5, Vers 17 ansehen, wie gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen oder zu erfüllen, dann haben wir vielleicht einen etwas noch tieferen Einblick in das, was unser Herr hier auf Erden getan hat. Also nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das bedeutet, übernehmt meine Auslegung des Gesetzes oder wir dürfen sagen, lebt in meinem Geist, lebt nach meiner Auslegung des Wortes Gottes, schaut auf mich und seht, was es bedeutet, als Gottes Kind unter Gottes Herrschaft zu leben. Und wenn ihr so lebt wie ich, dann werdet ihr wirklich Ruhe finden. Und das ist nicht die Abwesenheit von Lärm, sondern den Shalom. Dann werdet ihr den Frieden Gottes erleben, der weiter reicht, als wir uns vorstellen können. Und das alles ist nicht kompliziert, schwierig, nur den Hochgelabten zugänglich. Es ist leicht. Das bedeutet das, was unser Herr hier sagt. Und es gibt Ausleger, die sehen in diesem Heilandsruf nicht mehr als eine Art Werberede eines Rabbis, der neue Schüler sucht, so ähnlich wie in Elstal oder aus Elstal jeden Sommer. Dann werbende, wohlmeinende Schriften kommen von unserer Generalsekretärin Regina Klaas, die zum Studium einlädt, sozusagen. Aber das ist natürlich viel zu dünne, denn was unser Herr hier ermunternd uns zuspricht, da geht es ums ganze Leben. Da geht es darum, unser Leben aus seiner Hand ganz neu zu nehmen, ihm nachzufolgen als Menschen, die von ihm lernen können und sollen, wie das Leben gelingen kann, wie wertvoll das sein kann, was sich bei uns ja meistens doch in Alltagskleinigkeiten verströmt. Auch wenn man das weiß, dass es sich bei diesem Joch um die Lehrtradition Jesu handelt, wenn man das so ausdrücken will, auch dann hat es natürlich seine Berechtigung, sich dieses Bild noch einmal etwas genauer anzusehen. Das ist bestimmt kein Zufall, dass unser Herr Jesus Christus mit seiner Sanftmütigkeit und herzlichen Demut gleich auch noch die beiden Tragstangen dieses Joches nennt und beschreibt. Denn eines steht in diesen wunderbaren Worten nicht beschrieben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich nehme euch all die Lasten ab und ab da gibt's ein sorgenfreies Leben. Das steht hier nicht. Da steht auch nicht, kommt her zu mir alle, die ihr krank seid. Ich werde euch garantiert heilen und reich machen und noch schöner als ihr sowieso seid und das Schlaraffenland und die Insel der Seligen, auf der ihr seid, wenn ihr euch mir nur unterwerft. Ja, diese Angebote, die kennen wir, aber nicht von unserem Herrn. Die kennen wir von irgendwelchen Sektenpriestern, die gerne das, dein Bestes suchen, in der Regel dein Geld, und deren Modesysteme man leicht zusammenfassen kann. Ja, man kann das auch, wie gesagt, in den Zeitschriften beim Friseur finden. Da geht es um Reichtum und Erfolg, Gesundheit, problemloses Leben. Das winkt alles dem, der diesen Lehren anhängt und praktischerweise seinen Verstand und seine Freiheit gleich an der Garderobe abgibt. Und wenn es dann nicht klappt, tja, dann hast du nicht genug geglaubt, hast noch ein Problem zu dem anderen. Ja, so läuft das. Seit ewigen Zeiten wird es ja immer geben. Und früher hatte man das Bauernfängerei genannt. Aber ich habe festgestellt, dumm sind die Bauern, die ich kenne, alle nicht. Es mag sein, dass nicht jeder alle Bildungschancen ausgeschöpft hat, aber damit kann man Leute fangen, die das gerne glauben wollen. Das hat mit Intellekt gar nichts zu tun. Ich habe schon mal erzählt, glaube ich, in der Bibelstunde, eine hochintellektuelle Frau, die schwärmte mir von ihrer besonderen Gemeinde vor. Da müsste ich unbedingt mal hin. Und was man da alles werden kann, wenn man dem Propheten da folgen möchte. Und ich fragte sie, ja, wenn das die Folgen des Annehmens dieser Lehre sind, dann müssten ja dieser kleinen Gemeinde alle kerngesund sein, richtig hübsch und schön, reich auch noch, da wollte ich mir gerne mal ansehen. Und sie sagte, nö, sind die alle gar nicht. Ja. Und ich sage, ja, fällt dir denn nicht auf, dass da ein Widerspruch ist zwischen dem, was da gepredigt wird und was da gelebt wird? Die Frau war hochstudiert, aber das hat sie gar nicht gesehen, denn sie wollte es nicht sehen. Und das ist immer das System. Unser Herr zeigt uns einen ganz anderen Weg. Wir hören uns von unserem Herrn, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich werde euch eine Möglichkeit geben, die Lebenslasten zu tragen und zu ertragen. Und davon gibt es ja nun genug. Nun ist der Lastenträger in unserem Alltag längst dem Gabelstapler oder dem Sprinter, Kleintransporter, gewichen. Aber ein Mensch, der etwa zwei schwere Wassereimer an den beiden Enden seines Joches hängen hat, der empfindet das Joch, das er ja zusätzlich tragen muss, bestimmt nicht als Beschwernis, sondern viel wahrscheinlicher als notwendige Hilfe zum Tragen und als wesentliche Erleichterung. Natürlich, das wird auch ein Eigengewicht haben, so eine Tragstange, doch ohne dieses System könnte weder Ochse oder Ackergaul noch der Träger seine Funktion überhaupt erfüllen. Und wenn du die Lasten deines Lebens tragen und ertragen lernen willst, dann kommst du an der Betrachtung dieses Tragjoches nicht vorbei. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das wollen wir nun tun, indem wir auf Jesus sehen, wie wir es schon gesungen haben, und uns das Konstrukt, die Konstruktion dieses Joches einmal etwas näher ansehen. Sanftmütig, so nennt sich die eine Jochstange, und von Herzen demütig die andere. Naja, ein bisschen klingt das schon nach dem angeblich klaglosen Lastenschleppen ruhiger Ackergäule oder hochbepackter Lastesel, obwohl die ja eher störrische Wesen sein sollen. Aber diese Sanftmütigkeit, von der Jesus hier redet, ist in der Sprache des Neuen Testamentes nicht die Eigenschaft wolliger Murmeländer Segnungsschäfelein, sondern, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, die Eigenschaft kampfkräftiger Hofhunde. Ein kampfkräftiger Hofhund wird als sanftmütig, als Urbild der Sanftmütigkeit beschrieben. Und hat jetzt nicht mit Schwäche zu tun, sondern mit Stärke. Dieser kampfkräftige Hofhund wird seinen Herrn bissig und erbittert verteidigen. Kleinen Kindern oder Freunden des Hauses gegenüber ist er sanftmütig, lässt sich am Schwanz ziehen und macht vielleicht mal Wuff. Und das ist das Urbild der griechischen Sprache für Sanftmütigkeit. Ach übrigens, nur der Vollständigkeit halber, wenn ihr einem bissigen Kampfhund an einer Stachelleine begegnet, der von seinem Herrchen in Ballonseidehosen und mit schweren Goldketten begleitet wird, dann nehmt euch besser doch in Acht. Nicht alleine vor dem Hund, vielleicht auch noch mehr vor dem Herrchen. Aber diese souveräne Gelassenheit, wie man die biblische Sanftmütigkeit wohl auch übersetzen könnte, ist eng verbunden mit ja der herzlichen Demut, wie die Tragstangen eines Joches miteinander verbunden sind. Und auch hier kann uns unser heutiger Wortgebrauch einen Streich spielen, denn wir haben es schon oft erwähnt, mit resigniertem Duckmäusertum, mit griecherischer Lakaien-Demut hat das alles nichts zu tun. Eher schon mit dem elendflachen Trost. Kopf hoch wird schon werden. Gerne noch mit einem Klopfen auf die Schulter versehen. Ja, gut, wen tröstet das? Naja, ein bisschen dünn ist es schon, aber immerhin, man wird dankbar für weniges, wenn es dann wirklich schlecht geht. Aber da steckt ein Körnchen drin. Kopf hoch wird schon werden, ja. Erhebe deinen Kopf von der Befindlichkeit deines Bauchnabels und schau auf deinen Herrn. Das ist die Blickrichtung des Demütigen, auch das schon oft erwähnt. Man kann es aber nicht oft genug tun. Und das ist die zweite Stange dieses Joches. Du musst natürlich nur mit deinen eigenen Kräften rechnen, aber du darfst wissen, dein Herr, der ist viel stärker. Dessen Möglichkeiten grenzen nicht an deinen, sondern da gibt es ganz andere. Du darfst auch mit dem Blick auf die Möglichkeiten deines Vaters, wie im wirklichen Leben, ja auch auf deine eigenen Grenzen sehen. Und das sind andere. Das ist diese Demut. Ja, du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Gott ist das bestimmt nicht. Und wir dürfen als seine Kinder eben auch mit seiner Liebe rechnen. Wir dürfen mit seiner Hand rechnen. Du bist in dieser rastlosen Starre versunken, die immer dann eintritt, wenn wir gegen uns selbst kämpfen und verlieren müssen. Erhebe dein Haupt. Schau nicht auf den Mühlstein, der kreist und deine Gedanken nicht zur Ruhe kommen lässt, sondern schau auf deinen Herrn. Das dürfen wir, weil wir das annehmen dürfen, weil wir durch das, was jetzt hinter mir ist, hindurchsehen dürfen auf unseren uns liebenden Vater. Erhebe dein Haupt und schau auf deinen Herrn Jesus Christus. Wir haben es gesungen. Jesus, wir sehen auf dich. Und da erkennen wir, dass Gottes Liebe weiterreicht, dass wir uns vorstellen können. Und der Friede, in dem wir die schweren Dinge unseres Lebens tragen und ertragen dürfen, nicht an dem endet, was wir uns vorstellen können. Amen.